Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Dienstag, der 7. Januar und ich begrüße euch. Wir sind zurück aus unserer Winterpause. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Jahreswechsel, habt schön Weihnachten gefeiert. Heute kommen wir mit einer ganz besonderen Sendung und gleich mit zwei spannenden Gesprächspartnern. Denn heute wird bekannt gegeben, dass das Beethovenhaus in Bonn ein neues Manuskript angekauft hat. Es handelt sich um das großartige Beethoven-Quartett in B-Dur, das Beethoven 1825 komponiert hat. Und wir werden sprechen mit Julia Ronge, die ist die Kustodin im Beethovenhaus und wird uns eine spannende Geschichte erzählen, wie sie dieser Handschrift hinterhergereist ist und vor allen Dingen die bewegte Geschichte, in der es nicht nur um die Zeit Beethovens ging, sondern auch um die Zeit des Nationalsozialismus, um Kunstdiebstahl und Restitution. Und wir werden uns mit dem Direktor des Beethovenhauses mit Malte Böcker unterhalten, denn ihm ist es zu verdanken, dass überhaupt so viel Kohle zusammengekommen ist, dass dieses wertvolle Stück für Bonn angeschafft werden konnte. Aber ich finde, wir gehen jetzt gleich medias res und legen los. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Julia Ronge, die Kustodin des Beethovenhauses. Guten Morgen, Frau Ronge.
Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Ja, was wir da lesen, das sind ja echt großartige News und Großneuigkeiten. Der komplette Satz aus dem 1825 komponierten Streichquartett B-Dur ist jetzt in Ihren Händen. Hatten Sie den denn schon in Ihren Händen?
Ich bin einmal im Sommer in die USA geflogen, wo er sich zu dem Zeitpunkt aufhielt, um ihn mir anzusehen. Denn man kann ja nicht sowas kaufen, ohne das vorher gesehen zu haben. Und das war natürlich ein besonderer Moment.
Ist das für Sie immer noch besonders? Ich meine, Sie gehen ja tagtäglich mit diesen Handschriften um. Aber wenn sowas Neues kommt, ist das schon für Sie auch sowas, wo man sagt, okay, jetzt mal die Handschuhe an und dann ganz vorsichtig?
Ja, also teils. Ich habe natürlich, das muss ich fairerweise zugeben, ich habe nicht mehr diesen, wie soll man sagen, diesen Schauer, den die Aura des Manuskripts.
Die andauernde Aufgeregtheit, ja.
Ja, genau. Also ich sehe das oft bei Besuchern und es rührt mich immer noch, wenn ich es bei anderen sehe. Ja. Bei mir funktioniert das natürlich nicht mehr so. Also das wäre gelogen, wenn ich jetzt so tun würde, als würde mich das zutiefst ergreifen. Was besonders ist, ist, wenn so ein Manuskript wie dieses so lange weg war. Mhm. Und man dann kommt, es anzusehen, im Wesentlichen natürlich, um sicherzustellen, dass es ein Original ist. Mhm. Und dann wird der Karton, in dem es aufbewahrt wird, aufgemacht und man sieht den Einband und sieht schon an dem Einband mit dem ersten Blick, das muss ein Original sein. Okay. Das ist so ein besonderer Moment. Das wird aber weniger durch die Handschrift selbst ausgelöst, als vielmehr halt durch diese Umstände, dass man eben genau diese Handschrift so lange nicht sehen konnte.
Aber das ist ja wirklich interessant für uns Laien. Also beschreiben Sie mal diesen Moment. Also wenn Sie da hinfliegen in die USA und der Karton sich öffnet, dann haben Sie sich schon vorgenommen, wahrscheinlich zu gucken, worauf muss ich achten? Woran sehe ich, dass es ein Original ist? Was ist da sozusagen Ihr Handwerkszeug? Was mit welchen Mitteln kommt man da hin, um dann zu sagen, ja, das ist das echte Ding?
Also in diesem speziellen Fall hat die Handschrift einen Prachteinband, mhm, der natürlich nicht von Beethoven angefertigt wurde, sondern von einem späteren Besitzer, mhm, in einer Zeit, als solche Handschriften im Grunde schon Reliquien waren. Mhm. Beethoven war der große Musikheld des 19. Jahrhunderts und Überbleibsel wurden wie Reliquien behandelt. Und einer der Vorbesitzer hat seine Manuskripte in besondere einbinden lassen. Mhm. Die anderen Manuskripte aus dieser Sammlung sind bereits alle bei uns.
Genau.
Sodass ich diesen besonderen charakteristischen Einband schon kenne. Und das ist natürlich ein spezieller Moment, wenn man dann vor der Kiste steht und macht die auf und dann guckt man als erstes, wie sieht der Einband, mhm, aus, weil man eine genaue Vorstellung hat, was der alles aufweisen muss. Und ich habe hinterher zu meinem Chef, zu Malte Böker, gesagt, also eine Beethoven-Handschrift zu fälschen, ist schon ziemlich schwer.
Ja, so viel Kritzelkratzel muss man erstmal hinkriegen, ne?
Genau, aber diesen Einband zu fälschen, das ist mindestens ebenso schwer, weil das eine besondere Form von farbigem Samt ist, mit Emaillebeschlägen und Messingverzierungen und so weiter. Und nachdem alle anderen Stücke aus dieser Sammlung bereits im Beethovenhaus sind, wäre es auch ziemlich schwierig, daran zu kommen, um ein Original zu sehen, um es dann fälschen zu können.
Nur über Ihre lebende Mitwirkung würde das gehen.
Genau, ja? Richtig. Also als ich den Einband gesehen habe, da ist in dem Moment so ein, also man ist nicht direkt gestresst, aber man ist schon angespannt, ne? Weil das wäre ja auch eine komische Situation, wenn man feststellen würde, das sieht aber komisch aus. Ne?
Wenn das jetzt irgend so ein Gummieinband gewesen wäre, wären Sie gleich wieder
genau. Und dann geht so im ersten Moment geht dann schon so ein bisschen was von dieser Anspannung löst sich dann, weil man sieht, okay, der Einband ist 100% passgenau. Und was die Handschrift selber angeht, ist das natürlich so eine Erfahrung oder Intuition, die mit den Jahren der Arbeit kommt. Man hat so viele hunderte, tausende Beethoven-Manuskripte gesehen, dass man relativ schnell erfasst, ob das Original ist oder nicht.
Klar, und wie Sie gesagt haben, das ist wahrscheinlich eine wirklich schwer zu fälschende Handschrift, ne? Also wenn man da sich so ein bisschen eingelesen hat, hat man den Beethoven-Kritzelkratzel drauf. Aber erzählen Sie uns nochmal, was macht dieses Stück so besonders? Also wie gesagt, wir haben es mit Opus 130, also dem Streichquartett in B-Dur zu tun. Ist das Besondere wirklich das ausgerechnet, das Ihnen noch fehlte, dass es das letzte Stück war, oder macht es die Musik an sich auch, die Komposition an sich besonders, macht es die Handschrift und der Arbeitsprozess besonders? Ich glaube, es ist tatsächlich die einzige handschriftliche Quelle, die es von diesem Stück gibt, was es dann auch für die Musikwissenschaft bedeutend macht. Warum ist dieses Stück so besonders für Sie?
Also da gibt es auch wieder, es ist immer multifaktoriell, das ist ja fast immer so. Es ist besonders, weil, wie ich eben schon gesagt habe, es aus einer Sammlung stammt. Es war um 1900 in einer Sammlung, wo alle anderen Stücke bereits bei uns sind. Das war also das letzte aus dieser Sammlung, was noch nicht bei uns war. Und interessanterweise hat der Sammler 1903 seine Sammlung komplett dem Beethovenhaus angeboten.
Das war dieser Heinrich Stegner?
Das war Heinrich Steger.
Ja, genau. Das Wiener Rechtsanwalt. Ja, genau.
Genau. Und damals hat das Beethovenhaus nur erst drei und dann nochmal eine Handschrift erworben und die anderen nicht.
Weil es zu teuer war oder weil es...
Weil sie so viel Geld nicht aufbringen konnten. Und die anderen sind dann erst im Laufe der folgenden Jahrzehnte zu uns gekommen. Mhm. Also es hat dann bis 2009 ist die letzte zuvor hier hingekommen. Es hat also dann über 100 Jahre gedauert, bis die anderen Handschriften im Beethovenhaus gelandet sind. Und dann ist es natürlich besonders, wenn man so eine Sammlung abschließen kann. Klar. Das ist aber wahrscheinlich der schwächste Grund von allen.
Okay.
Also es ist ein ganz besonderes Stück. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist spritzig, es ist witzig, es hat so eine künstlerische Eleganz, was insofern besonders ist, weil Beethoven einen Tanzsatz schreibt und er schreibt einen Ländler, also eher einen, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, einen Volkstanz. Mhm. Und wenn man sich das anhört, ist das natürlich kein Volkstanz. Das ist große Kunst, weil Beethoven hat das gemacht.
Kennen wir später bei Mahler auch, ne? Die Ländler, die dann sozusagen zu Kunst werden, ja genau. Mhm.
Richtig. Und es ist ganz interessant, wenn man sich die erste Seite dieser Handschrift anschaut, dann sieht man auch, dass er zuerst oben drüber geschrieben hat, Danza Tedesca. Also deutscher Tanz. Ländler. Und erst später hat er vorne dran noch hinzugefügt, aller Danza Tedesca, also wie ein deutscher Tanz. Ja. Das heißt, er hat das im Grunde abgeschwächt, weil ihm natürlich auch klar war, dass das künstlerisch war und eben kein einfacher Ländler.
Der Part ist weg, ja.
Ja, genau. Und das macht das musikalisch zu was Besonderem. Es ist auch in der Uraufführung tatsächlich vom Publikum zur Wiederholung aufgefordert worden. Okay. Also dem Publikum hat es so spontan so gut gefallen, dass sie es gleich nochmal anhören.
War ja auch nicht bei aller Kammermusik von Beethoven so, ne? Vor allen Dingen bei
Richtig, vor allen Dingen nicht bei den späten Streichquartetten. Das kann man schon so sagen, ja. Zumal dasselbe Quartett bei der Uraufführung ja noch eine Fuge am Schluss hatte, die größtes Befremden bei den Zuhörern hervorgerufen hat.
Wo man die Modernität überhaupt auch sieht von Beethoven dann. Ne?
Richtig, ja. Und was man dazu sagen kann, ist, dass hier im Beethovenhaus ein Skizzenblatt schon länger liegt, wo man sehr genau daran erkennen kann, dass Beethoven diesen Satz, also diese Danza Tedesca, zunächst gedacht hat für ein anderes Streichquartett, nämlich für das Streichquartett in A-Moll, Opus 132. Aha. Das ist das Quartett, was er unmittelbar zuvor komponiert hat für denselben Auftraggeber, nämlich den russischen Fürsten Galitzin. Mhm.
Spannend. Also das ist aus musikhistorischer Sicht auch nochmal richtig bedeutend und wahrscheinlich wird sich die Musikwissenschaftler jetzt auch drauf stürzen und das alles nochmal sich ganz genau angucken und einordnen. Ich würde gerne, Frau Ronge, nochmal ganz kurz in diesen Krimi des Autographs gehen, wie das überhaupt so ist. Sie haben eben schon gesagt, das war mal im Besitz des Wiener Rechtsanwalts und Sammlers Heinrich Steger. Der hat es dann trotzdem verkauft, nicht Ihnen, sondern irgendwo anders hin. Und irgendwann landete es in den 1920er Jahren in den Händen der Familie Petschek. Da steht hier, die waren in Aussig. Ich weiß nicht mal, wo das ist, ehrlich gesagt.
Genau, also wir gehen davon aus, dass Steger es direkt an die Petscheks verkauft hat. Er hat einige Manuskripte auch an die Familie Wittgenstein verkauft. Ah, okay. Das sind industriellen Familien, die das nötige Kleingeld hatten, aber auch das Kunstbewusstsein, sich solche Stücke zu kaufen.
Okay.
Die Petscheks lebten in Aussicht, das ist im Sudetenland.
Aha.
Das ist wichtig dann auch für die spätere Geschichte dieses Stücks. Und
jüdische Familie, muss man sagen, ne?
Jüdische Familie, genau. Und das waren die Eigentümer eines größten Kohle- und Bergbaukonzerns in Deutschland damals. Also im deutschsprachigen Raum, muss man sagen, weil sie tschechische Staatsbürgerschaft hatten oder wie man damals gesagt hätte, tschechoslowakisch.
Aber die mussten 1938 fliehen vor den Nazis logischerweise,
genau,
als Juden?
Also die hatten Besitzungen sowohl im Deutschen Reich als auch in der Tschechoslowakei. Das war für das Deutsche Reich war das der größte Arisierungsvorgang, den es unternommen hat, weil natürlich die Nazis sowohl an diese industrielle Macht kommen wollten. Das bedeutete ja auch für das wirtschaftlich nicht besonders starke Reich Einfluss und Selbstständigkeit. Und natürlich wollten sie diesen Konzern in ihre Hände bekommen. Die Petscheks waren am Anfang des Dritten Reiches noch nicht in Gefahr, weil sie eben in der Tschechoslowakei wohnten, im Sudetenland. Sie haben aber das richtige Gespür gehabt und sind im September 38 weggegangen. Wir alle wissen, dass im Oktober 38 das Sudetenland dann schon besetzt worden ist und im März 39 auch der Rest der Tschechoslowakei.
Und da wurden diese Wertgegenstände, die natürlich zurückgelassen werden mussten, wie bei vielen jüdischen Menschen, die geflohen sind, beschlagnahmt. Und dann dauerte es aber, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, bis 1942, bis die deutschen Behörden das überhaupt richtig gecheckt haben. Und dann ging dieses Autograph in die Musiksammlung des Mährischen Museums in Brünn über, richtig?
Das ist korrekt. Also die genauen zeitlichen Abläufe versuche ich immer noch zu klären mit Hilfe eines Historikers. Das ist sehr verworren. Mhm. Also die Petscheks haben natürlich ihre Villa, ihre Möbel, ihre Kunstsammlung, alles zurückgelassen, aber auch Geschäftsunterlagen. Und meine vorsichtige Theorie im Moment ist, dass das Reich natürlich erstmal alle Geschäftsunterlagen gesichtet hat, weil die selbstverständlich auch die tschechoslowakischen Besitzungen rauben wollen. Mhm. Das ist ja nichts anderes als ein Diebstahl. Und dann hat es halt eine Zeit lang gedauert, bis man sich dann den vermeintlich weniger wichtigen Gegenständen, also der Kunstsammlung und dem anderen zugewandt hat. Und das Protektorat, wie es dann schon hieß, hat öfters mal Sachen in ortsansässigen Museen deponiert. Und so ist dann eben auch diese Handschrift in einem Museum gelandet, nämlich in der Musikabteilung des Mährischen Museums.
Dann war der Krieg zu Ende und es war dann Teil der Tschechoslowakei. Und natürlich wollte die Familie das Autograph zurückhaben, aber stieß natürlich in der neuen Welt des Eisernen Vorhangs auf einen geschlossenen Vorhang. Und man hat einfach aus Tschechien gesagt, niet.
Genau, so ist es. Also das ist leider auch, hatte die Familie dann mehrfaches Pech, denn in der Zeit zwischen 45 und 49 hätten sie Chancen gehabt, es zurückzubekommen. Okay. Die wussten aber nicht, wo das ist.
Aha.
Also die haben erstmal jahrelang danach gesucht und natürlich haben sie zunächst erstmal im Deutschen Reich, also im Wesentlichen in Berlin danach gesucht. Das heißt, es hat einige Jahre gedauert, überhaupt rauszufinden, wo es war. Und bis sie es dann wussten, war eben die Tschechoslowakei formal kommunistisch. Mhm. Und die Kommunisten sahen überhaupt keinen großen Sinn darin, reichen Leuten ihr privates Eigentum zurückzugeben. Das gehörte gar nicht in das Konzept.
Ist klar, ja klar. Haben wir ja mit mehreren Sachen, ne? Zauberflöte in der Staatsbibliothek und was weiß ich was. Also das war ja wirklich dann, aber auch schon interessant, dass man überhaupt nicht wusste, wo so ein wertvolles Stück Papier dann abgeblieben ist, ne? Das ist schon, dass man es auch nicht rausfinden konnte.
Genau. Das ist im Grunde auch nachvollziehbar, weil Deutschland 45 war ja total chaotisch und zerstört. Die Staatsbibliothek in Berlin hatte ihre kompletten Bestände an, ich weiß es nicht, 8 oder 10 verschiedene Orte im Reich ausgelagert. Genau. Das heißt, es war ja auch, selbst die Sachen, von denen man wusste, waren ja nicht geschlossen irgendwo deponiert. Und dann erstmal aus den USA rauszufinden, gibt es das noch? Und wenn ja, wo ist es? Das ist gar nicht so einfach.
Klar. Und es dauerte dann tatsächlich auch bis 2022, bis die Nachfolgen oder die Erben tatsächlich erst restituiert wurden. Und dann ist es tatsächlich wieder in den Besitz der neuen Generation der Petscheks gekommen. Und mit denen haben sie dann sozusagen den Deal gemacht und darüber ist es zu ihnen gekommen.
Richtig. Also das ist auch was Besonderes und deswegen bedeutet mir dieses Manuskript besonders viel. Natürlich hatten die Petschek-Erben jetzt nicht in erster Linie eine deutsche Institution im Sinn. Das kann man, glaube ich, auch sehr gut verstehen. Also ich verstehe das spontan. Ja. Und sie haben sich dann überlegt, wenn wir es schon verkaufen, wo geben wir es hin? Und es spielte durchaus eine Rolle zu sagen, wir wollen eigentlich lieber, dass es wohin kommt, wo es zugänglich gemacht werden kann, wo es erforscht wird und wo es nicht als Spekulationsobjekt irgendwo verschwindet. Okay. Also das war eine Kernüberlegung der Familie und sie haben dann rumgefragt unter Spezialisten, wo könnte ein guter Ort sein. Und einer dieser Spezialisten ist ein großer amerikanischer Musikwissenschaftler, der sehr enge Verbindung mit dem Beethovenhaus hat, Louis Lockwood. Und der hat denen gesagt, also eigentlich gibt es nur einen einzigen Ort auf der Welt, wo das wirklich gut aufgehoben ist. Und das waren wir. Und das stieß jetzt nicht spontan sofort auf
große Begeisterung.
Große Begeisterung. Er hat denen dann aber das Versprechen abgenommen, wenigstens einmal mit uns zu telefonieren.
Okay. Okay. Und wie das dann passiert und wie man die Kohle dafür überhaupt zusammenkriegt, das erzählt uns gleich nochmal Malte Böker. Aber Sie haben schon gesagt, ein Interesse natürlich der Besitzer ist es auch gewesen, das Ding öffentlich zu machen. Was erwarten Sie jetzt, Frau Ronge? Was passiert jetzt? Natürlich wird die Wissenschaft sich das genau angucken. Sie werden es auch digitalisieren. Das heißt, wir werden alle davon profitieren. Wir können alle einen Blick drauf werfen. Was hoffen Sie, was jetzt mit dieser letzten Quartettquelle, mit dieser letzten Handschrift passiert?
Also wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr im Sommer eine Sonderausstellung zu dieser Handschrift und ihrer Geschichte machen, weil sie spannend ist, weil sie interessant ist. Und natürlich ist es uns auch ein Anliegen, die Welt wissen zu lassen, was da passiert ist. Wie übel Familien bestohlen worden sind und so weiter. Also das finde ich schon wichtig.
Absolut.
Wir werden diese Geschichte auch irgendwie auf unserer Website erzählen. Und natürlich werden wir das erschließen in unserem Katalog und werden auch einen Vollscan der Quelle ins Internet stellen, sodass auf der ganzen Welt Wissenschaftler dazu Zugang haben. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass wir unsere Quellen voll digitalisieren, muss man nicht mehr unbedingt nach Bonn fliegen, sondern man kann das eben auch von weiter weg anschauen. Und natürlich ist das wie bei allen anderen unserer Quellen so, wenn man einen Grund nachweisen kann, warum man jetzt das Original sehen muss, bekommt man als Wissenschaftler auch das Original.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs bei der Aura und bei dem bisschen nervös werden, wenn man sowas dann tatsächlich vor sich hat und in echt angucken fremd. Weil da ist es schon noch ein großer Unterschied zwischen der digitalisierten Form und der echten, oder?
Also das stimmt. Das ist schon, ich gebe aber zu, dass man schon einen guten Grund braucht, um das Original zu sehen. Wir können das leider nicht jedem zugänglich machen, einfach nur für Spaß, denn wir haben natürlich auch die Pflicht, das gut aufzubewahren.
Also ihr da draußen, es reicht dann auch mal einmal zu klicken. Ich glaube, da sieht man auch viel. Wir danken Ihnen auf jeden Fall, Frau Ronge, dass Sie uns die Geschichte hier schon mal erzählt haben, die Sie jetzt noch weiter aufarbeiten werden. Wir werden gleich noch mit Malte Böcker reden. Vielen herzlichen Dank. Viel Spaß mit dieser neuen Handschrift und wir kommen alle vorbei und gucken uns die Ausstellung an. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Brüggemann.
Julia Ronge war das. Was für eine spannende Geschichte, die so eine Handschrift über ihre eigene Zeit hinaus erzählt. Und genau das macht dieses Quartett natürlich auch so bedeutend und auch so wertvoll. Und deshalb brauchen wir in der Gegenwart natürlich Menschen, die sagen, wen bringe ich zusammen, um diese Noten, um dieses Autograph für das Beethovenhaus anzukaufen? Woher kriege ich so viel Kohle? Und genau das ist der Job des Direktors des Beethovenhauses in Bonn. Das ist der Job von Malte Böker und ich freue mich, dass er mit uns darüber jetzt spricht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Malte.
Ja, guten Morgen, Axel.
Wir haben das Abenteuer dieses Quartetts schon gehört, welche Wege es gegangen ist, wie es verschollen wurde, wie es wiederentdeckt wurde und wie es zu euch gekommen wurde. Du bist der Direktor des Beethovenhauses. Wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, man kriegt das ja nicht geschenkt. Man muss das ja wirklich irgendwie auch bezahlen und Cash auf den Tisch legen. Wie sammelt man Geld für solche Projekte?
Ja, vielleicht ist die Vorstellung erstmal, dass so ein Haus, was eine große Sammlung hat, wir haben ja die weltweit bedeutendste und vielfältigste Sammlung da seit 130 Jahren zusammengetragen, dass die über einen Ankaufsetat verfügen. Und das ist mitnichten so. Also für uns ist jeder Ankauf ein Projekt. Das heißt, wir fangen wieder bei Null an und überlegen uns, wie kriegen wir das hin? Und wenn es kleine Ankäufe sind, haben wir eine Stiftung im Hintergrund, die dann die Ankäufe fördern kann. Aber bei so großen Erwerbungen wie jetzt in diesem Fall ist es wirklich so, da musst du eine ganz große Allianz von Freunden und Förderern zusammentrommeln, die davon überzeugen, dass das eine wichtige Sammlungserwerbung ist und dann zusehen, dass die auch, wie sagt man so schön, springen und sich mit dem Projekt identifizieren und dann dazu beitragen. Und das war in dem Fall wirklich...
Ja, nimm uns da mal mit, wie das konkret läuft. Also irgendwann hörst du, das Ding wird angeboten. So, und dann sind da wahrscheinlich Frau Ronge und du und sagen, boah, das würden wir jetzt, das brauchen wir jetzt einfach. Also wenn, muss das zu uns. So, und ab diesem Moment, was passiert da?
Ja, das war ja so, dass wir davon hörten, dass sich eine Familie, der das gehört, von diesem Manuskript trennen will. Und wir haben erstmal gar nicht geglaubt, dass die überhaupt eine deutsche Institution in Erwägung ziehen. Mhm. Und dann hieß es aber von einem amerikanischen Freund, der mit denen gesprochen hatte, er hätte denen empfohlen, sich zu melden. Dann kriegten wir diesen Anruf und die Frau Ronge hat dann in den Gesprächen erstmal dafür geworben, welche Institution wir sind, was wir machen und dass man uns vertrauen kann. Und und dann war klar, wenn wir mit denen in nähere Verhandlungen treten, dass das auch ein Kaufpreis ist, den man mit denen nicht verhandelt, weil die Situation dafür viel zu sensibel ist.
Und den wirst du dann uns auch nicht nennen, so einen Kaufpreis wahrscheinlich, oder?
Nein. Okay. Ich denke mal, dass Frau Ronge das in ihrem Gespräch auch nicht getan hat.
Aber es geht um einige Nullen, würde ich sagen.
Ja, es geht um einige Nullen.
Okay.
Du redest über Größenordnungen, die wirklich schon uns irgendwie, wo wir uns wirklich an die Decke strecken müssen.
Okay.
So. Und als wir über die Gutachten dann wussten, welcher Preis da angemessen ist und die Familie den dann auch so für verbindlich erklärt hat, habe ich erstmal gesagt, so, das ist ein Riesenprojekt. Ich brauche mindestens ein Jahr Zeit, um sowas zusammenzubekommen. Und das ist mit ungewissem Ausgang. Das kann auch scheitern.
Okay.
Und das Erste, was zum Erfolg beigetragen hat, ist, dass die Familie uns Zeit verschafft hat.
Okay.
Die haben eben nicht gesagt, wir brauchen das jetzt von heute auf morgen und dann wäre nämlich die Auktion der einzige Weg gewesen, sondern die haben gesagt, wir würden uns total freuen, wenn das genau zu euch kommt, aus verschiedenen Gründen, die der Familie wichtig sind. Und haben gesagt, okay, dann kriegt ihr ein Jahr Zeit
Geh mal
und
Klinken
dann
putzen, Böcker, genau.
geh mal Klinken putzen. Und das unter Rahmenbedingungen, das wissen wir ja alle, dass im Kulturbereich insbesondere und angesichts der Entwicklung der öffentlichen Haushalte die Spielräume ja immer enger werden. Wäre das ein Projekt vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gewesen, wäre das sicherlich viel, viel einfacher gewesen. Und ja, der Weg dahin ist dann mühsam und beschwerlich.
Du hast schon gesagt, es gibt dann wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, ne, oder, die man beide denken muss. Auf der einen Seite staatliche Hilfe, ich glaube, die gab es auch in diesem Fall, und dann natürlich private Unterstützung, oder? Also so
Genau.
muss man die Gelder irgendwie akquirieren, genau.
Und die Diskussion mit den öffentlichen Händen ist immer viel einfacher, wenn man sagen kann, wir haben schon einen ganzen Anteil beisammen. Das heißt, ich habe erstmal angefangen bei den Mäzenen und Mitgliedern, die ja, dem Haus nahestehen und von denen wir wissen, dass sie gerade auch viel Freude haben an den tatsächlichen Hinterlassenschaften Beethovens, also an den Handschriften, dass ich bin ich mit denen erstmal ins Gespräch gegangen und habe vorgefühlt, wie die dazu stehen würden. Und dann war es eben so, dass gleich zu Beginn zwei Mäzene sofort Feuer und Flamme waren
Okay.
und in einem sehr signifikanten Umfang sehr hohe Beträge als Anschubfinanzierung.
Okay.
Eine Dame sagte, es ist eine Anschubmotivation, uns
Was
da
es dann ja auch
irgendwie
wirklich ist, auch
Zeit
für dich, oder? Dass du siehst,
abzunehmen. Ja, na
es
klar,
bewegt sich
dann
was und es macht Sinn, ne? Genau.
hast du schon mal ein breiteres Kreuz. Und dann haben wir angefangen, also mit verschiedenen Leuten zu sprechen, konnten sagen, da bewegt sich was und das alles unter der Maßgabe ist, bitte sehr vertraulich zu behandeln, weil was man nicht will, ist, dass das Talk in Town
Stimmt.
wird und alle reden drüber und am Ende schafft man es aber nicht. Das wäre jetzt gerade in dem Fall auch wirklich bitter gewesen.
Und es
Und
ist nicht mal zu
insofern.
Backstage Classical vorgedrungen. Also, das habt ihr gut gemacht, ja?
Naja, und dann sprichst du mit den Institutionen, die dafür satzungsmäßig vorgesehen sind und die wichtigsten Institutionen, die es in Deutschland gibt. Für Ankäufe, wenn es ums kulturelle Erbe geht, das ist die Kulturstiftung der Länder, das ist eine
Der
Institution.
Hilgert, ne, ist ja der Generalsekretär, glaube ich, ne?
Genau,
Ja.
und die sind ja, die finanzieren sich aus Beiträgen aller Bundesländer. Ja, Kultur ist Länderhoheit. Das wird aber zusammengefasst, im Neudeutsch gepoolt, und dadurch haben die dann sehr große Beträge und können den großen Museen in Deutschland, wenn es um wirklich bedeutende Sachen geht, können die da unter die Arme
Okay.
greifen. Und wenn man sich das anschaut, was waren die großen Ankäufe in Deutschland der letzten Jahrzehnte, da ist meist die Kulturstiftung der Länder auch ein wichtiger Partner. So. Und mit denen haben wir schon das eine oder andere in unseren letzten 130 Jahren machen können und
Okay.
dürfen. Und natürlich war das ganz wichtig, wie die dazu stehen. Und als sie die ganze Geschichte gehört haben, mit allen Dimensionen, die da zusammenhängen, waren die von Anfang an wirklich ein sagenhafter Partner, weil die haben gesagt, ja, wir verstehen, das ist gar keine Frage, das muss klappen. Und
Ja, ist ja
gerade
auch,
Herr
es ist ja auch wirklich, muss man nochmal sagen, ne? Es ist ja mehr als deutsche Geschichte und ein bisschen Beethoven. Es ist tatsächlich deutsche Geschichte, wie es dann auch noch enteignet wurde, wie es zurückkam. Das ist ja alles, also in dieser Handschrift, in diesem Autograph, ist ja nicht nur Beethoven-Autograph, sondern es ist ja wirklich ganz viel deutsche Geschichte drin, ne?
Genau, das schwingt unheimlich viel mit. Und jetzt heißt es ja auch noch Alla Danza
Ja,
Tedesca
genau.
und Insofern war das ganz wichtig, dass die zentrale Institution genauso reagiert hat wie da eine Handvoll von uns ganz eng verbundenen Mäzen. Und dadurch hatten wir wirklich eine gute Ausgangsbasis. Und dann bewahrheitete sich aber das, was ich aus den Geschichten kenne, die mir erzählt wurden, als ich ins Haus kam. Es ist immer viel einfacher, die ersten Millionen zu sammeln als die letzte. Und das war jetzt auch so. Und das führte ich dann zu den Stiftungen erstmal, die das im Satzungsauftrag haben, dann zu Stiftungen, die vielleicht mit dem Thema Wiedergutmachung zu tun haben. Es führt sich zu Familien, die mit dem Beethoven-Haus irgendwie früher mal sehr eng verbunden waren. Also es war schon ein ziemlicher Ritt durch sehr unterschiedliche Konstellationen. Und es gab auch Zuhörtüren, das ist ganz klar. Also mit Verweis auf die aktuelle Lage, dass da jetzt gerade keine Handlungsspielräume sind. Manche Körperschaften haben im Moment gar keine Handlungsspielräume für solche Projekte. Also es war mit Aufs und Abs. Und wir haben mit der Verkäuferseite einen regen Austausch gehabt. Wir haben sicherlich monatlich uns immer wieder abgedatet, und ich konnte aber insgesamt eine Tendenz aufzeigen, dass immer wieder sich was getan hatte, sodass ich dann, als das Jahr so zu Ende ging, diese Frist, dass ich, obwohl das Geld da noch nicht zusammen war, sagen konnte, und das hat mein Vorstand auch so abgesprochen, also das Geld ist noch nicht komplett da, aber wir trauen uns das jetzt zu. Okay. Und dann habe ich habe ich die Zusage gegeben, dass wir das machen, als noch ein bisschen was fehlte. Und da bin ich auch meinen Gremien total dankbar, dass die sowas mitgehen. Also keine Zitterpartie gegenüber den Verkäufern, sondern immer, wir sind ja auf Kurs, obwohl der Weg da nicht ganz so einfach war, wie es dann vielleicht, wie ich es verkauft habe.
Also es hört sich schon an nach einem Jahr lang echt diplomatischem Management, nach Leidenschaft verkaufen, nach Partnern finden, die müssen auch irgendwie uneitel sein und alle für das gleiche Ziel da sein und dann auch ein Risiko einzugehen am Ende als Verantwortlicher, der das ankauft. So, und jetzt hast du aber diese Kohle fast zusammen und jetzt kannst du da anrufen. Wie funktioniert denn das? Macht man das so ganz normal wie so ein Bankgeschäft und überweist man das und dann sagt jemand, okay, ich schicke mal ein UPS-Paket oder wie?
Nee, das noch nicht, sondern wir haben dann die Verkäufer gebeten, mit uns diesen Vertrag zu verhandeln. Okay. Also dann ging es sozusagen auf die Schriftform. Und das war jetzt in dem Fall auch nochmal eine Herausforderung, weil das haben wir auch sehr selten. Da waren jetzt also verschiedene Rechtsgebiete involviert. Und die Kanzleien, mit denen wir sonst zusammenarbeiten, die haben dann auch abgewunken und haben gesagt, also das ist jetzt nichts mehr, womit wir uns auskennen. Okay. Am Ende ist es mir gelungen, über die Rechtsanwälte, die wir so haben, einen Rechtsanwalt in New York aufzutun, der natürlich fürs amerikanische Recht sowieso, aber auch für diese Gebiete von Restitution, Rechtsgebiete wie Restitutionsrecht und Eigentumsrecht dann eben irgendwie aussagekräftig war.
Das heißt, da geht es dann darum, dass man auch wirklich sicher ist, dass man es behalten kann, dass man es rechtmäßig erworben hat, dass die...
Naja, bei der Summe, da wollen natürlich alle, die involviert sind, nicht irgendwie, dass es dann, dass da irgendwas übersehen würde. Und allein eine steuerliche Frage, je nachdem, wo der Verkauf vollzogen wird, welches Steuerrecht da anfällt, führt zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Also da kannst du, wenn du da Fehler machst, kannst du dann plötzlich irgendwie eine Umsatzsteuer von ein paar hunderttausend da noch haben, die du gesehen hast oder so. Und das soll wirklich nicht passieren. Also insofern waren da schon die Profis gefragt. Und da haben wir dann mit einem Rechtsanwalt in Amerika zusammengearbeitet, den wir vorher nicht kannten. Der ist auch über das Projekt gekommen, der hat das pro bono gemacht. Okay. Das war dann auch eine Riesenunterstützung. Ja, war unglaublich, weil ich glaube, alle, die hier zuhören, wissen, was so ein amerikanischer Rechtsanwalt ist. Also insofern kam dann so eins zum andere. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir das diskret machen konnten und dass der Vorstand diese ja über ein Jahr Zeitdauer dann so zuversichtlich mitgetragen hat. Und Frau Ronge hat sich den Ruf erworben, die teuerste Kollegin des Hauses zu sein. Wird jetzt mal begrüßt als teuerste. Wie schön, dass Sie da sind.
Unsere teuerste, das ist natürlich wunderschön. Das ist wirklich ja auch spannend zu hören, also was da wirklich auch für Managementarbeit dahinter steckt. Heute ist jetzt der 7. Januar, heute ist der große Tag. Was passiert denn jetzt?
Wir haben heute Nachmittag einen Festakt. Da werden alle Vertreterinnen und Vertreter von diesen Zuwendungsinstitutionen und auch die privaten Mäzene da sein. Wir haben als Festredner gewonnen den wunderbaren Jörg Wiedmann. Der hat nämlich
Komponist, Klarinettist,
ja. Ja, genau. Und der hat in seinem 8. Streichquartett, was so zum 250. Beethoven-Jubiläum entstanden war, von sich aus, ohne zu wissen, dass das hier mal auch fürs Beethoven-Haus eine wichtige Thematik werden wird, einen ganzen Satz über diesen Tanzsatz aus dem Opus 130 geschrieben. Mhm. Und dieser Bezug führte dann dazu, dass ich ihn informierte, dass wir dabei sind, dieses Manuskript für Bonn zu erwerben. Und er hat da mitgefiebert, dass das klappt, dass das wieder zugänglich wird. Und was mich total freut, der Jörg ist wirklich überzeugt davon, dass dieses Stück, was Beethoven komponiert hat, mit zu den besten Dingen gehört, die Beethoven überhaupt komponiert hat.
Das ist ja großartig. Ist auch die Brücke in die Gegenwart dann, ne? Also man sieht das.
In die Gegenwart. Mh. Und er sagt, da ist so viel Typisches von Beethoven drin, wie er die Formen aufbricht und wie er mit Dingen spielt, die in dieser Gattung dieses deutschen Tanzes eigentlich üblich wäre, dass er da immer fasziniert von war. Und wenn man sein Streichquartett da den Mittelsatz hört, dann spürt man diese Faszination auch. Also das werden wir heute erfahren und ja, es ist ein Höhepunkt für uns, all diese Gäste zu haben.
Frau Ronge hat uns schon gesagt, wenn wir einen guten Grund haben und wirklich Wissenschaftler sind, dann könnten wir uns das Ding auch mal angucken. Aber ist denn auch geplant, dass das mal irgendwann irgendwo ausgestellt wird?
Ja, na klar. Also wir haben viel vor mit der Handschrift. Es wird als erstes jetzt nach dem Festakt diese Sonderausstellung geben, wo wir das präsentieren werden im ersten Halbjahr jetzt 2025. Dann planen wir auch ein Konzert Ende des Jahres, um das zu um unser Jahresthema gut zum guten Ende zu bringen, wo Opus 130 nochmal erklingt und auch die große Fuge, die ja ausgekoppelt wurde, Teil des Konzertes sein wird. Da werden wir nochmal über diese Handschrift sprechen und dann geht's jetzt los mit diesen ganzen wissenschaftlichen Bearbeitungen und wissenschaftliche Erschließung, Dokumentation. Wir werden das online stellen im Laufe des Jahres, so dass man also Zugriff auf die Handschrift hat, egal wo man weltweit sitzt und sich das anschauen kann. Und das ist qualitativ dann ja der Beginn von wahrscheinlich neuen Erkenntnissen, Toll. Die wir mit dieser Handschrift verbinden.
Ja, und damit sieht man, wie lebendig auch Museen sind. Wenn euch das alles interessiert, wir haben bei Alles klar Klassik eine Folge aufgenommen, schon mit dir, Malte Böcker, dem was bist du eigentlich, Direktor? Direktor, ne? Des Beethovenhauses in Bonn und mit Sven Friedrich, dem Direktor des Hauses Wahnfried in Bayreuth. Und da geht es darum, wie man eigentlich Museen für heute belebt. Also das stelle ich euch gerne in die Shownotes. Da könnt ihr direkt weiterhören und noch ein bisschen tiefer in die Materie eindringen. Ansonsten kommen wir alle nach Bonn und gucken uns das natürlich an und gratulieren euch ganz herzlich, dass ihr dieses Ding so smooth über die Bühne gebracht habt. Also jetzt haben wir gemerkt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Herzlichen Glückwunsch dazu und viel Spaß mit dem neuen Objekt, lieber Malte Böcker.
Vielen lieben Dank, Axel. Bis bald.
Ja, auf jeden Fall. Bis bald in Bonn. Und es lohnt sich für euch natürlich auch immer ins Beethovenhaus nach Bonn zu fahren und zu gucken, was es da für neue Ausstellungen gibt und wie Beethoven immer wieder neu in unsere Gegenwart gestellt wird. Wir haben die spannende Geschichte des B-Dur-Quartetts Opus 130 von Ludwig van Beethoven gehört. Und das zeigt natürlich auch, wie gegenwärtig klassische Musik in unserem alltäglichen Leben ist und was sie uns bedeutet, wie viel Geschichte sie auch aufsaugt. Wie gesagt, dass dieses Autograph nicht nur über seine Zeit, über 1825 erzählt, sondern eben auch in seinem Weg über die Geschichte Deutschlands. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen angeregt. Ihr habt etwas zu erzählen für diesen Tag. Natürlich gilt wie immer, diesen Podcast kann man auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Sprecht drüber, abonniert unseren Podcast bei Spotify, bei Apple Music oder sonst wo. Abonniert unseren Newsletter bei backstageclassical.com und schaut gerne vorbei für tägliche News. Wir sind natürlich auch auf Facebook, auf Blue Sky oder auf Instagram. Und wenn ihr uns jetzt noch einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch ein kurzes Like, weil uns das auch im Ranking dieses Podcasts helfen würde. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Jahresanfang. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Haltet die Ohren steif. Bis dann.